Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie hören hier gleich ein Gespräch mit Dacia Maraini, einer der wichtigsten Schriftstellerinnen Italiens. Dacia Maraini hat fast 80 Jahre gewartet, bis sie ein Buch veröffentlicht hat über das, was sie als Kind erleben musste. Sie wurde als 7-Jährige in einem Lager im faschistischen Japan eingesperrt. Sie ist dort fast verhungert. Ihre kleine Schwester ist an den Folgen dieser Lagerhaft gestorben. Und ich habe sie gefragt, warum sie so lange damit gewartet hat, dieses Buch zu schreiben.
Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren schon angefangen, dieses Buch zu schreiben, habe aber immer wieder aufgehört, weil es war, als ob man eine Wunde öffnet, die kaum verheilt war.
Dacia Maraini, wie sie über diese Wunde in ihrem Leben geschrieben hat, was sie erlebt hat in dem Lager in Japan. Darum geht's gleich im Gespräch mit der Schriftstellerin. Die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini, die wird oft genannt als die italienische Kandidatin für den Literaturnobelpreis. Dacia Maraini hat viele Romane und Erzählungen veröffentlicht, aber erst vor 2 Jahren hat sie in Italien ein Buch herausgebracht über ihre Lagerhaft in Japan. Sie hat in den 1940er Jahren als Kind in Japan gelebt und sie wurde dort als feindliche Ausländerin mit ihrer Familie unter entsetzlichen Bedingungen in einem Lager gefangen gehalten für fast 2 Jahre. Und Sie haben gerade von Dacia Maraini schon gehört, dass diese Lagerzeit wie eine Wunde war in ihrem langen Leben.
Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren schon angefangen, dieses Buch zu schreiben, habe aber immer wieder aufgehört, weil es war, als ob man eine Wunde öffnet, die kaum verheilt war. Ich habe es wirklich nie geschafft, diesen Versuch zu beenden und zu Ende durchzuführen. Aber in den letzten 2 Jahren habe ich gespürt, dass ich es einfach tun muss. Ich habe so eine Art Alarm gespürt, so eine Art Kriegswarnung, diese Atmosphäre, die so bellizistisch ist, so kriegerisch momentan. Da habe ich gedacht, ich muss es jetzt einfach beenden, dass eine wichtige Zeugenschaft ist eines Mädchens, das im Krieg gelebt hat. Und deswegen habe ich mich selbst gezwungen, dieses Buch zu Ende zu schreiben. Und als ich es dann gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es mir tatsächlich gut getan hat. Es hat einerseits eine gewisse Distanz geschaffen zu den Ereignissen, andererseits hat es aber auch Erinnerungen zurückgebracht, die ich vielleicht verdrängt hatte.
Und Sie schreiben gleich im ersten Satz Ihres Buches, dass Ihre Mutter und Ihr Vater und auch Ihre Schwester Toni ja auch über die Zeit im Lager und in Japan geschrieben hätten und dass Sie besser darüber geschrieben hätten, sagen Sie. Was wollten Sie denn jetzt anderes über die Zeit im Lager schreiben? Also anderes als Ihre Mutter, Ihr Vater, Ihre Schwester?
No, dunque, mio padre e mia madre hanno un po' scritto, ma non molto. Però il loro era uno sguardo da adulti.
Mein Vater und meine Mutter haben ein wenig darüber geschrieben, aber ihr Blick war ja immer der der Erwachsenen. Und meine Schwester Toni war 2 Jahre alt in dieser Zeit, also sie hat kaum eigene Erinnerung daran. Sie ist aber die Historikerin der Familie und hat die Erinnerungen unserer Mutter, die tatsächlich ein Tagebuch geschrieben hat in dieser Zeit, zu Papier gebracht. Und sie hat auch viele Interviews mit der Mutter gemacht und mit ihr darüber gesprochen. Ich selber war 7 Jahre alt und habe also wesentlich mehr Erinnerungen als Toni. Und ich habe mich natürlich trotzdem auch auf Aussagen bezogen, auf das, was mein Vater und meine Mutter geschrieben haben. Aber ich hatte eben die Perspektive eines Kindes und das ist nochmal etwas völlig anderes. Ein Kind in so einem Hungerlager, was kein Tötungslager war, aber man hielt uns dort wirklich zwischen Leben und Tod.
Non di sterminio, ma di fame, perché loro ci tenevano fra la vita.
Ich erzähle mal ganz kurz die Vorgeschichte. Ihr Vater, der war Japanologe, er ist 1938 mit seiner Frau Topazia Aliata und mit ihnen schon als ganz kleinem Kind übergesiedelt von Italien nach Japan. Er hatte dafür ein Forschungsstipendium bekommen. In Japan sind dann ihre beiden jüngeren Schwestern auf die Welt gekommen. Und jetzt gab es einen Tag im September 1943, da sollten ihre Eltern bei einer japanischen Behörde so eine Art Treueeid schwören auf das faschistische Regime in Italien. Italien und Japan waren ja damals bekanntlich verbündet. Jetzt haben ihre Mutter und ihr Vater das beide verweigert und als Konsequenz daraus wurden sie eben alle 5 in dieses Hungerlager deportiert und dort eingesperrt. Wie schauen Sie denn heute auf diese Entscheidung Ihrer Eltern, dieses Lippenbekenntnis zum faschistischen Italien dort in Japan abzulehnen?
Um das noch ein bisschen auszuführen, wir waren wirklich keine Touristen. Wir waren perfekt integriert in die japanische Kultur und Gesellschaft. Wir hatten beste Kontakte zur Bevölkerung. Und im Jahr 1943 waren es auch nicht die Japaner, die uns darum gebeten hatten, diese Zustimmung zu geben, nach diese Unterschrift und mit dem Bekenntnis zur faschistischen italienischen Republik. Das war tatsächlich die faschistische italienische Regierung, die das von den Auslandsitalienern verlangt hat, dieses treue Zeugnis. Und mein Vater und meine Mutter waren dagegen, nicht etwa, weil sie besonders politische Menschen gewesen wären, sondern weil sie eine ganz klare Haltung gegen jede Form von Rassismus hatten. Und für sie war das das Schlimmste, das war völlig eindeutig. Rassismus war der blanke Horror für sie. Deswegen war die Antwort, als die Frage kam, ob sie dieses Bekenntnis abgeben würden, ein eindeutiges Nein. Und ich denke, auch aus heutiger Position, dass sie das sehr gut gemacht haben, dass das ein großartiges Beispiel für Ethik und Moral ist, wie man sie umsetzen und leben kann. Und dass es sehr wichtig war, dass sie das so gemacht haben.
Io veramente penso che è stato importantissimo dare questo esempio.
Und dieses Nichtbekenntnis hat eben dazu geführt, dass sie 5 deportiert wurden in ein kleines Lager in der Stadt Nagoya. Ab Oktober 1943 waren sie dort alle 5 eingesperrt. Und es war so, das schreiben Sie auch gleich am Anfang Ihres Buches, dass für sie als Kinder da gar keine eigene Nahrungsmittelration vorgesehen waren. Die Erwachsenen in dem Lager mussten ihnen alle einen halben Löffel Reis abgeben und sie haben entsetzlich gehungert. Sie haben sogar Ameisen gegessen, weil sie so einen wütenden, schmerzenden Hunger hatten. Können Sie das bis heute spüren in Ihrem Körper, diesen Hunger 80 Jahre danach?
No, naturalmente adesso mi nutro, però non mangio molto, però.
Nein, jetzt nicht wirklich mehr. Ich esse tatsächlich nicht besonders viel, aber ich habe verstanden, dass wenn es einen wirklich großen Mangel an etwas gibt, darum ein ganzer Mythos entstehen kann. Also im Lager wurde das Essen für uns zu einer Art Mythos. Es wurde praktisch heilig, weil man immer davon geträumt hat, wann gibt es was zu essen. Und was mir davon geblieben ist, dass ich auch heute wirklich nichts zu essen wegwerfen kann. Das ist dieses Heilige des Essens, was mir geblieben ist. Und was ich auch noch kann, ist zum Beispiel, wenn ich vor einem Lebensmittelgeschäft oder einem Süßwarenladen stehe, dann kann ich noch eine halbe Stunde reinschauen, weil es mich so fasziniert, dieses Heilige des Essens. Ich erlebe diesen Mythos sozusagen. Und tatsächlich träume ich noch manchmal vom Essen oder dass ich Hunger habe. Aber ich würde sagen, eigentlich insgesamt hat es sich übertragen in die Welt der Träume.
Träume vom Essen nach jahrelangem Hunger im Lager. Wir sprechen mit der italienischen Schriftstellerin Dacia Maraini über ihr autobiografisches Buch Ein halber Löffel Reis. Sie erzählt in diesem Buch von ihrer Zeit in einem japanischen Internierungslager im Zweiten Weltkrieg und unter anderem von einem besonders schockierenden Erlebnis in diesem Lager. Es gab dort einmal eine Konfrontation zwischen einem japanischen Offizier und ihrem Vater. Und dabei hat sich der Vater vor den Augen der 7-jährigen Dacia Maraini mit einem Beil einen Finger abgehackt. Und ich habe sie gefragt, wie hat das auf sie als Kind gewirkt?
Das war ein echtes Trauma. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Mein Vater hat vorher nichts gesagt, aber die Offiziere im Lager nannten uns immer Verräter des Vaterlandes. Und mein Vater entgegnete immer, nein, wir sind keine Verräter. Wir haben nur eine andere Vorstellung davon, wie unser Vaterland sein soll. Wir glauben an die Demokratie. Und an einem Punkt ist er so wütend geworden, dass er gesagt hat, aber diese Mädchen, meine Töchter, sie sind doch keine politischen Gefangenen. Gib doch wenigstens ihnen etwas zu essen, damit sie nicht verhungern. Darauf entgegneten dann die Polizisten, sie sind Kinder von Verrätern. Sie verdienen es ebenfalls nicht zu essen. Und das hat meinem Vater dann irgendwann gereicht. Und eines Tages hat er sich eine kleine Axt genommen und hat sich einen Finger abgehackt. Das nennt man im Japanischen Yubikiri, das ist eine Samurai-Tradition, ein Ritus der Samurai, der Respekt einflößen soll. Er kannte das aufgrund seiner anthropologischen Studien. Er hat sich also diesen Finger abgehackt und dem Wächter entgegengeworfen. Und ich habe mich so erschrocken, dieser Polizist war dann voller Blut und hat geschrien und ich dachte, jetzt bringt er meinen Vater um. Aber er hatte tatsächlich nicht die Berechtigung dazu, das zu tun. Hätte er es gehabt, hat er es wahrscheinlich getan. Aber die Folge war eine tatsächlich positive, denn nach einer Woche hat der Polizeichef Kazuya dann beschlossen, dass unsere Familie eine kleine Ziege bekommt. Und diese Ziege hat täglich ungefähr 200 Gramm Milch gegeben, also ein bisschen Vitamine, was tatsächlich unsere Rettung war. Also nach dieser Aktion, dieser Samurai-Tradition, haben wir eine Möglichkeit bekommen zu überleben. Das hat uns das Leben gerettet. Wir hatten vorher schon alle möglichen Mangelerscheinungen, die man sich vorstellen kann. Beriberi, Skorbut, Anämie, uns gingen die Haare aus, Würmer und so weiter. Die Muskeln verschwanden. Aber dieses bisschen Milch war unsere Rettung. Und insofern war das ein mutiger und sehr erfolgreicher Akt von meinem Vater, der ja auch wusste, dass es eigentlich keinen Arzt gibt. Das Ganze wurde dann mit Lumpen verbunden und eine sehr dramatische Situation, an die ich mich aber sehr gut erinnere.
Quindi è stato un momento molto drammatico che io ricordo precisamente.
Ja, ihre japanischen Bewacher, die haben sich ja wirklich ja geradezu sadistisch gegenüber ihnen verhalten, haben ihnen auch immer wieder gedroht, sie würden sie alle umbringen, wenn Japan erst im Krieg gesiegt hätte. Trotzdem, und nachdem sie von all diesen Grausamkeiten auch erzählt hatten, nennen sie sich mitten in dem Buch auf einmal selbst eine kleine Japanerin. Und sie sprechen davon, was sie alles von Japan gelernt hatten. Zum Beispiel für den Umgang mit den Toten. Also sie haben offenbar trotz ihrer furchtbaren Erfahrungen in diesem Lager ein positives Verhältnis zur japanischen Kultur?
Proprio così. Perché per fortuna io ho avuto modo di constatare che mentre i poliziotti avevano una mentalità molto arretrata e molto crudele, sadica proprio.
Ja, zum Glück konnte ich feststellen, dass zwar die Polizisten sich übel und sadistisch verhielten, aber dass die japanische Bevölkerung dagegen auf unserer Seite stand. Als Kind hatte ich die Möglichkeit, ein bisschen zu entwischen und ich ging manchmal zu Bauern in der Umgebung, ein bisschen helfen, auf dem Feld arbeiten. Und wenn ich dann 3 Stunden geholfen habe, Kartoffeln zu sammeln oder sowas, haben sie mir eine Kartoffel geschenkt oder eine Tomate, die wir dann durch 5 teilen konnten. Und die Bauern haben uns nicht als Gegner gesehen, sondern sie waren sehr freundlich und hilfsbereit. Und das hat mir wiederum geholfen, eine positive Haltung gegenüber den Japanern allgemein zu entwickeln. Und ich muss auch sagen, dass die einzige Besucherin, die wir in diesem Lager jemals hatten, eine Japanerin war, die uns in einem Korb, in einem Sack Essen brachte. Ihre Erfahrung mit den Wächtern war überhaupt nicht positiv. Sie haben sie tatsächlich geschlagen und das Essen weggeworfen, aber sie hat es zumindest versucht. Und kein einziger Italiener hat uns jemals besucht. Und das war auch eine Erfahrung mit der Solidarität des japanischen Volkes.
Per noi è stata una grandissima esperienza di solidarietà col popolo giapponese.
Sie schreiben auch immer wieder in Ihrem Buch Dacia Maraini Geschichten darüber, die von den Erfahrungen im Lager ausgehen, aber eigentlich darüber hinausgehen. Also Sie schreiben auch darüber, wie Ihre Mutter Tagebuch geschrieben hat, wie Ihr Vater Gedichte geschrieben hat in dem Lager, wie Ihnen das beim Überleben geholfen hat, wie Ihnen aber als Kindern auch geholfen hat, Geschichten zu hören, die ihre Mutter ihnen erzählt hat im Lager. Und ausgehend von diesen Erfahrungen erzählen sie von Poesiekursen, die sie eine Zeit lang in einem römischen Gefängnis gegeben haben. Wie kann Poesie Menschen helfen in so extremen Situationen, im Gefängnis zum Beispiel?
Sì, io credo nella forza della poesia, nella forza proprio che dà coraggio e senso della vita.
Ja, ich glaube an die Kraft der Poesie, an die Macht der Poesie, die einem Mut gibt, die dem Leben Sinn geben kann. Mein Vater schrieb tatsächlich Gedichte, obwohl es in dem Lager eigentlich verboten war, zu lesen und zu schreiben. Es gab auch kein Papier und keine Stifte, aber meine Mutter hatte einen winzigen Bleistift. Und solange der hielt und nicht zu Ende geschrieben war, haben die beiden geschrieben. Und dann irgendwann war der Bleistift zu Ende und es konnte auch nicht mehr geschrieben werden. Und die beschriebenen Blätter, die wurden alle versteckt in einem Stofftier, in einem kleinen Bärchen, das meine jüngste Schwester Yuki hatte. Und meine Schwester hatte diesen kleinen Bären immer bei sich. Und wenn man ihn versucht hätte, ihr wegzunehmen, hat sie so geschrien, dass sich keiner, auch nicht der Wärter, getraut hätte, einen Versuch in diese Richtung zu starten. Also war die Papiere dort sehr sicher aufgehoben, auch das Tagebuch meiner Mutter. Nochmal zur Poesie. Ich habe kürzlich gelesen von einem französischen kommunistischen Zeitzeugen, der selber in einem Nazi-Lager war. Er hat erzählt, dass die Gefangenen sich dort im KZ in den Toilettenräumen trafen für 5 Minuten, weil länger hat man es in dem Gestank wohl nicht ausgehalten, um sich dann gegenseitig erinnerte Gedichte zu erzählen von Mallarmé oder Baudelaire. Und er hat dann später gesagt, ohne die Poesie hätte ich das Lager wohl nicht überlebt.
Sie haben sich viel auseinandergesetzt mit dem Faschismus, mit den deutschen Konzentrationslagern. Auch das ist eingegangen in Ihr neues Buch. Und Sie schreiben jetzt in diesem Buch, es beunruhige Sie, dass viele Facetten des Faschismus auch in der heutigen Gesellschaft spürbar seien. Sehen Sie gerade im heutigen Italien mit seiner extrem rechten Regierung eben solche Facetten faschistischen Denkens?
Grazie, sì. Purtroppo c'è una tendenza che purtroppo è mondiale, perché noi siamo soprattutto siamo rimasti esterrefatti.
Ja, leider gibt es diese Tendenz weltweit. Wir sehen ja gerade, was in den USA passiert. Heute bezieht sich Trump auf Europa, als handle es sich um einen Feind. Und in Italien gibt es zusätzlich noch diese Tendenz, den Faschismus mit Nostalgie zu betrachten. Also das Autoritäre zu erheben, als ob die Demokratie inzwischen nicht mehr aktuell sei, nicht mehr möglich sei. Es gibt tatsächlich auch Intellektuelle, die so argumentieren, als sei die Demokratie überholt. Ich sehe das komplett anders. Ich denke, die demokratischen Werte sind unglaublich wichtig und wir müssen sie unbedingt verteidigen. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine Frau als Präsidentin. Das ist auch ein wichtiger Akt, dass so etwas passiert. Aber leider ist das eine, die extrem reaktionäre Entscheidungen trifft und Positionen hat, die dem Ganzen eher schaden, wenn überlegt wird, in den Schulen den Geschichtsunterricht zu streichen oder zu kürzen. Viele gefährliche Ideen für eine lebendige Demokratie. Und ich denke, es gibt keine Alternative zur Demokratie.
Io ancora penso invece che non ci sia un'alternativa oggi valida alla democrazia.
Die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini. Bei uns ist ihr Buch Ein halber Löffel Reis erschienen im Folio Verlag in der Übertragung von Ingrid Ickler. 240 Seiten hat das Buch. Der Preis ist 25 Euro. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch, Dacia Maraini. Mille grazie.
Grazie a lei.
Und ich danke meiner Kollegin Marei Amir. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt. Eben haben Sie hier ein Gespräch mit der italienischen Nobelpreiskandidatin Dacia Maraini gehört. Und der Zufall will es, dass wir jetzt hier gleich den nächsten Schriftsteller haben, dessen Name immer wieder auf den Nobelpreis-Spekulationslisten steht. Das ist der Rumäne Mircea Cărtărescu. Der ist gerade auf Lesereise in Deutschland. Er stellt hier seinen aktuellen Roman Theodorus vor. Das ist ein Buch über einen äußerst ehrgeizigen Menschen, ein einfacher junger Mann aus der Walachei, also dem heutigen Südrumänien. Und der möchte im 19. Jahrhundert nichts Geringeres als Kaiser werden. Für meinen Kollegen Tobias Wenzel ist Theodorus richtig große Literatur und er hat Mircea Cărtărescu in Berlin getroffen.
Mircea Cărtărescu steht zwischen Spree- und Reichstagsgebäude und blickt auf die in der Sonne strahlende Sandsteinfassade. Wie würde er über dieses Gebäude schreiben?
I think I would start by painting it pink. der Bundestag.
Ich würde den Bundestag erst einmal rosa streichen. Ich würde ihn also mit einer Farbe der Ironie bedecken. Aber gleichzeitig würde ich jedes architektonische Detail beibehalten. Indem ich den Bundestag rosa streiche, möchte ich keine Botschaft verbreiten, sondern ein fantastisches, absurdes und poetisches Bild im Kopf des Lesers entstehen lassen. In gewisser Weise also die Welt verändern, sie interessanter, faszinierender machen.
So changing the world in a way, making it more interesting, more fascinating.
Ähnlich ist der rumänische Schriftsteller bei seinem aktuellen Buch Theodoros vorgegangen, diesem, wie er selbst sagt, pseudohistorischen Roman. Zudem wurde er von der höchstwahrscheinlich falschen Vermutung aus dem 19. Jahrhundert inspiriert, bei Tudor, einem Diener aus der Walachei, der mit 19 spurlos verschwand, und dem äthiopischen Kaiser Theodor II., handle es sich um ein und dieselbe Person. Üppig barock und mit postmodernen Wolten erzählt Ceterescu den Aufstieg dieses Dieners voller Träume zum brutalen Kaiser und dann dessen Fall. Dabei spielt der 68-jährige Autor mit der Historie.
I tried to be subversive towards history.
Ich habe versucht, eine subversive Haltung gegenüber der Geschichte einzunehmen, etwa indem ich Anachronismen eingebaut habe. Da beschreibe ich einen Drachen in Gestalt einer Coca-Cola-Flasche, die es natürlich noch nicht gab in Bukarest des Jahres 1830. Es ist also kein historischer Roman, sondern ein Werk der Vorstellungskraft. Es ist, wenn Sie so wollen, ein Fabergé-Ei.
It's a Fabergé-Egg, if you want it.
Mit dem neuen Roman, ob für immer oder nur vorübergehend, weiß der Autor selbst nicht, nimmt Ceterescu Abschied von seiner meist autobiografisch geprägten Prosa und seinem Erzähler Mircea.
Ich hatte das Gefühl, ich müsse etwas anderes schreiben. Ein Buch voller Geschichten, wie zu Scheherazades Zeiten. Ein Buch, das keine Grenzen kennt.
So, a book with no limits.
Ein Buch, in dem die Erzengel die Geschichte erzählen und von Gott ein Urteil über diesen Theodoros erwarten. Diesen Mann des Blutes, wie es im Roman heißt, der als Kaiser den Konflikt mit der britischen Königin Victoria sucht und damit letztlich seinen eigenen Untergang besiegelt und dann Selbstmord begeht. Vorher macht Ceterescu aus dem einstigen Diener aus der Walachei allerdings noch einen Piraten in den Gewässern Griechenlands. Das kommt nicht von ungefähr. Vor einigen Jahren hat der gebürtige Bukarester Ceterescu nämlich einen DNA-Test machen lassen und so erfahren, dass er zur Hälfte von Menschen aus dem griechischen Archipel abstammt.
It's no surprise for me, because since I was a little kid, I dreamed of seas and oceans.
Das Ergebnis hat mich nicht überrascht, denn seit meiner frühesten Kindheit träume ich von Meeren und Segelschiffen. Auf dem Tisch unseres Nachbarn stand das kleine Modell eines Segelschiffs. Ich war damals zwar erst 3 Jahre alt, wusste aber, was das ist, obwohl mir niemand erzählt hatte, wie ein Schiff aus dem 19. Jahrhundert aussieht. Ich denke, dass ich Theodoros geschrieben habe, weil da etwas von mir selbst drin steckt, sogar die Piraterie.
Alle Menschen würden das Gute und Böse in sich tragen, sagt er. Ein Boot mit Touristen fährt auf der Spree an uns vorbei. Wäre er, Mircea Ceterescu, etwa imstande, das Böse aus sich hervorzuholen und dieses Boot nun in Piratenmanier zu entern?
Of course I won't be able to do this, and I think.
Natürlich wäre ich nicht imstande dazu. Ich denke, ich kann nichts Schlechtes oder Böses tun, weil ich eine friedfertige Person, ein Künstler bin. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendeine Art von Verbrechen zu begehen.
I cannot see myself doing crimes of any kind.
Wirklich nicht? Und was ist mit seiner Idee, das Reichstagsgebäude rosa zu streichen? Würde es ihn nicht doch reizen, hier ein wenig kriminell zu werden und diese Fassade nicht nur metaphorisch, sondern auch ganz konkret knallig anzumalen?
Yeah, if I had a big enough brush, yes.
Ja, wenn ich einen ausreichend großen Pinsel hätte, dann ja.
Der rumänische Schriftsteller Mircea Cărtărescu, Tobias Wenzel, hat ihn in Berlin getroffen. Und der neue Cărtărescu-Roman Theodoros, der wurde von Ernest Wichner übersetzt aus dem Rumänischen. Im Zsolnay Verlag ist das Buch erschienen. Heute Abend wird Mircea Cărtărescu den Roman im Literaturhaus Berlin vorstellen, morgen dann im Literaturhaus Köln und am Freitag auch wieder in einem Literaturhaus, aber dann in Stuttgart. Gestern Nachmittag hat uns die Akademie der Künste in Berlin mitgeteilt, dass Lothar Trolle gestorben ist im Alter von 81 Jahren. Lothar Trolle war Dramatiker und Lyriker, Prosaautor, Hörspieler, hat er auch viele geschrieben. Angefangen hat er mal als Transportarbeiter und Bühnentechniker am Deutschen Theater in Berlin in den 60er Jahren. 1968 hat er sein erstes Stück veröffentlicht und seine Texte, die hatten oft etwas Groteskes, Surreales. Es waren Texte über Faschismus, über Widerstand, über das Leben der Kleinbürger und über soziale Verwerfungen in der deutschen Geschichte. Besonders bekannt wurde sein Theaterstück Hermes in der Stadt in einer Inszenierung von Frank Castorf. In den 90er Jahren dann war Lothar Trolle Hausautor am Schauspiel Frankfurt am Main. Später ist er nach Berlin zurückgekehrt und war dort auch Hausautor am renommierten Berliner Ensemble. Für seine Hörspiele wurde Lothar Trolle mehrfach ausgezeichnet und wir haben jetzt hier einen Ausschnitt aus einem seiner Hörspiele. Judith heißt das. Das schließt an die biblische Geschichte von Judith und Holofernes.
Sie hätten sich ihm nun zur Verfügung zu stellen,
ja, wo schützen meine Grenzen?
Seine Räte, Fürsten, Hauptleute,
wie die wohl denken, wie berechte er auch diese Länder in seinen Besitz?
Da fordert,
ja, wo schützen meine Grenzen?
Dass der sich ihm nun zur Verfügung stelle,
seinen Feldhauptmann, Holofernes.
Dass der Holofernes da ausziehe, wieder diese Reiche, die da westwärts lägen und sonderlich gegen jene, die da meinten, kein Reich solle bestehen bleiben und auch keine von ihren Städten.
Ein Ausschnitt aus Judith, einem Hörspiel von Lothar Trolle in einer Produktion des Deutschlandfunks und des Hessischen Rundfunks. Und dieses Judith-Hörspiel, das können Sie hören über unsere Hörspielseite im Internet über deutschlandfunkkultur.de. Der Autor Lothar Trolle ist am Montag im Alter von 81 Jahren gestorben. Das haben wir gestern erfahren.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Im neuen Roman der österreichischen Autorin Susanne Gregor, da stirbt eine schwangere Frau. Sie kommt beim Wandern ums Leben und sie war da nicht alleine unterwegs. Bei ihr war eine andere Frau, die hatte sie eingestellt als Pflegekraft für ihre Mutter. So viel, erfährt man aus dem Klappentext für den Roman Halbe Leben von Susanne Gregor. Die Schriftstellerin hat schon mehrere viel beachtete Bücher veröffentlicht und ihren neuen Roman, den hat Stefanie von Oppen aus unserer Redaktion gelesen. Hallo Stefanie.
Hallo.
Steckt da jetzt auch ein Kriminalfall in dem Buch, was man wahrscheinlich denken soll, wenn dieser Klappentext gleich mit dem Todesfall um die Ecke kommt?
Ja, vielleicht steckt da ein Kriminalfall drin. Das Buch beginnt auf jeden Fall mit der Szene, wie es gerade schon beschrieben, die Protagonistin Clara stürzt an einem sonnigen Mainachmittag im Wald in den Abgrund und das unter den Augen der anderen Hauptfigur dieses Buches, Paulina, die vielleicht ein bisschen zu lange braucht, um einen Notruf abzusetzen. Clara auf jeden Fall überlebt den Sturz nicht.
Und diese beiden, das eine ist eine Österreicherin und die sie anheuert als Pflegekraft, ist eine Slowakin. Clara und Paulina heißen die beide. Was für eine Beziehung haben die denn zueinander?
Ja, also Clara ist eine erfolgreiche und sehr ehrgeizige Architektin und sie führt eine gute Ehe mit Jakob. Die beiden haben eine Tochter und die Familie wohnt in einem modernen, exklusiv eingerichteten Haus. Clara macht Karriere in einem Architekturbüro bis zu dem Tag, als ihre Mutter Irene einen Schlaganfall erleidet. Und sie sucht sich dann jemanden, um ihre Mutter rund um die Uhr zu betreuen. Die Mutter kann einfach nicht mehr allein und sie möchte aber gerne weiter an ihrer Karriere basteln. Also kommt Paulina ins Spiel. Die ist aus der Slowakei, hat selber zwei Söhne, die sie allein erzieht und die müssen bei der Schwiegermutter zurückbleiben. Paulina ist auch eine gebildete Frau, aber da sie in der Slowakei nicht so viel verdienen kann, muss sie halt diesen Job antreten und ist zunächst einmal ein großer Glücksfall für die Familie.
Dieses, was in dieser Beziehung der beiden Frauen steckt, dieses Gefälle zwischen West und Ost, das ist schon öfter Thema geworden in der jüngeren Literatur, oder?
Ja, tatsächlich immer wieder. Ich habe jetzt besonders gedacht an ein Buch aus dem letzten Jahr, Unter Deutschen von Mia Raben. Da sucht auch eine Tochter händeringend eine diesmal polnische Pflegerin, die mit ihrer schwierigen Mutter klarkommt. Und da entsteht tatsächlich auch so eine Art, es fällt fast wie so eine Grenzüberschreitung oder Vermischung, da entsteht eine Freundschaft auch zwischen dieser Tochter und der Pflegerin, aber vor allem auch eben zwischen der Mutter dieser Tochter und der Pflegerin. Aber gut, ich will gar nicht ablenken von dem Buch, um das es jetzt gerade geht. In diesem Buch hat das Ganze allerdings noch eine andere Dimension. Also es auf jeden Fall gibt es da auch diesen Freundschaftsaspekt, aber es gibt eben auch ganz, ganz stark diesen Aspekt, dass es da eine ganz schwierige Konstellation gibt, weil Paulina leidet darunter, dass sie eigentlich da dienen muss und dass sie dann und sie will auch gar nicht diese wahnsinnige Nähe, die das Ehepaar zu ihr entwickeln möchte. Und da liegt wirklich so dieses Psychothriller-Element drin.
Wenn man da auch Einblick bekommt, auch in ihr Seelenleben, wird das Buch aus ihrer Perspektive erzählt? Oder aus welcher Perspektive erzählt jetzt Susanne Greger überhaupt die Geschichte der beiden Frauen?
Ja, die ist allwissende Erzählerin. Also besonders oft schlüpft sie in die Rollen dieser beiden Frauen, dieser beiden Protagonistinnen. Und und da kriegt man eben mit, so herzlich die Familie wirkt, auch im Umgang mit Paulina. Die tiefe Kluft der sozialen Ungleichheit zwischen der privilegierten Clara und der Paulina zeigt sich immer mehr. Und obwohl die beiden ja eigentlich ganz auch Gemeinsamkeiten haben, also sie beide arbeiten sich an ihren Eltern, an ihren Männern, an ihren Kindern irgendwie ab. Aber es gibt eben diese unglaubliche Kluft und die Paulina wird zunehmend genervt von Clara. Also sie entwickelt geradezu einen Hass auf diese Person und Clara spürt das dann irgendwann auch.
Und diese Dissonanz, ist das so der Hauptmotor für den Roman oder ist es der Kriminalfall, der vielleicht Kriminalfall, über den wir auch schon hatten?
Ja, es ist einfach beides, lässt sich ja gar nicht trennen. Also dieser rätselhafte Tod am Anfang lässt einfach wirklich die ganze Zeit so was Dunkles ahnen. Also das ist wirklich dieses ganz toll entwickelte Psychothriller-Element und das macht sie auch wirklich mit einem großen sprachlichen und psychologischen Feingefühl, die Susanne Greger. Und dieser Hass von der Paulina, der führt dazu, dass dann Clara das spürt und sie fragt, gehen wir zusammen einen Ausflug machen? Und sie will eigentlich mit ihr mal einen schönen Tag verbringen und mit ihr sprechen und das endet dann eben, wie wir gerade schon gehört haben, aber es ist nicht ganz sicher und bleibt offen.
In dem Roman Halbe Leben von Susanne Greger im Zschollnai Verlag erschienen mit knapp 200 Seiten, 23 Euro ist der Preis für das Buch. Vielen Dank an Stefanie von Oppen. Jetzt geht es hier um ein Buch von Elisa Hofen. Das ist eine Professorin für Strafrecht in Leipzig. Sie ist außerdem Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Sie schreibt auch Belletristik und in ihrem Roman Dunkle Momente, da geht es um eine Sache, mit der sie sich gut auskennen sollte, um eine Strafverteidigerin und deren Verfahren. Der Buchhändler Mike Altwicker will uns dieses Buch jetzt empfehlen. Er arbeitet in der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiehl bei Köln. Guten Tag, Herr Altwicker.
Ja, schönen guten Tag.
Was gefällt Ihnen denn jetzt an diesem Roman Dunkle Momente von Elisa Hofen?
Naja, Sie haben es ja schon gesagt. Elisa Hofen ist eine Frau vom Fach. Sie ist Juristin voll und ganz. Sie ist allerdings auch mit Sprache gewohnt umzugehen, denn sie schreibt für die Zeit auch Kolumnen. Und jetzt hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht, Dunkle Momente. Und da geht es um eine Strafverteidigerin. Aber es ist eben nicht nur ein Roman, sondern ganz gekonnt verknüpft die Autorin das mit True-Crime-Elementen. Und das lässt einen beim Lesen immer wieder den Atem stocken. Da ist es dann auch ganz egal, ob es in diesen eingestreuten wahren Geschichten um den gebrechlichen Millionär, um die berühmte Schriftstellerin oder über eine überforderte Stiefmutter geht. Es geht auch einmal um einen Kindersoldaten. Das, was sich relativ schnell herauskristallisiert, ist, dass es im Leben manchmal dunkle Momente gibt, die alles verändern, die so Wendepunkte darstellen und die im Bruchteil einer Sekunde manchmal darüber entscheiden, ob wir Opfer oder Täter werden. Und wir schauen jetzt immer wieder in entsetzliche Abgründe. Wir lernen diesen schmalen Grat zwischen Schuld und Unschuld, zwischen Recht und Gerechtigkeit kennen und wir merken, dass diese Hauptfigur diese Eva Herbergen, diese Strafverteidigerin, um die es geht, dass die auch einen dunklen Moment in ihrem Leben hatte. Nichts, wirklich nichts ist in diesem Buch eindeutig so wie im wahren Leben. Und da wird ein Täter eben manchmal zum Täter und manchmal wird es eben nicht. Und er ist aber viel mehr als seine Geschichte, als dieser eine Moment. Er ist mehr als diese Tat. Ich würde sagen, unbedingt lesen, das Buch sein muss, eine Pflichtlektüre. Und abschließend vielleicht noch Einspruch, ist da wirklich zwecklos.
Ja. Und True Crime hat ja sowieso gerade eine große Welle. Also das könnte auch diesen Roman Dunkle Momente von Elisa Hofen mit anschieben. Ihre zweite Empfehlung, das ist ein Buch, das heißt Wie Risse in der Erde, kommt von der US-Amerikanerin Claire Leslie Hall. Was ist das jetzt für ein Buch?
Ja, und da haben wir wieder so eine Sogwirkung, wieder so, als ob wir einen dunklen Wald sehen oder diesen Blick in die Tiefe, der uns auch magisch anzieht. Und schon der erste Satz, der saugt uns regelrecht in die Geschichte rein. Da heißt es nämlich, der Farmer ist tot. Und dann lernen wir Beth und Frank kennen, die auf einem Bauernhof leben, die sich seit vielen Jahren lieben. Und diese ganze schöne Idylle auf diesem Land, die gerät ins Wanken, als der Mann ins Dorf zurückkehrt, der vor vielen Jahren Beths Herz gebrochen hat. Das ist Gabriel Wolf, der bringt auch noch seinen Sohn Leo mit. Und dieser Sohn erinnert Beth an ihren eigenen Sohn, der bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist. Und jetzt merken wir, wie die Struktur sich in diesem Dorf verändert, wie Geheimnisse ans Licht zu kommen drohen, über die niemand reden möchte. Und es geht in diesem Buch wirklich um alles. Es geht um Liebe, um Tod, Trauer, Verlust. Es geht um die Schönheit des Lebens. Und aus dieser wunderschönen Liebesgeschichte, da wird ein spannender, ein temporeicher Thriller. Das ist so ein Buch, auf das man als Leser immer wartet und dass man vielleicht auch nie in seinem Leben wieder vergisst. Und Herzklopfen, das ist hier aus ganz unterschiedlichen Gründen geradezu vorprogrammiert.
Sie sind heute ganz schön kriminell unterwegs, Herr Altwig.
Ja, das stimmt.
Weil es geht auch noch weiter in diese Richtung. Ihre dritte Empfehlung ist ein Buch, Die Kriminalistinnen, der Tod des Blumenmädchens von Matthias Berg. Das gehört zu einer Serie offenbar, das Buch.
Genau, das gehört zu einer Serie und da, auch da gibt es einen wahren Impuls für den Autor, nämlich in den Ende der 60er Jahre hat es in NRW die ersten Frauen bei der Kripo gegeben. Mhm. Und zwar in Köln und in Düsseldorf und das hat damals der Stern sogar 6-seitig oder 7-seitig groß gefeiert. Und um die ersten Kriminalistinnen geht es in diesem Roman, in diesem Auftaktroman, 6 junge Frauen. Und es ruft natürlich irgendwie Widerstand bei der Behörde, bei den Kollegen, aber auch bei der Bevölkerung hervor. Und wir lernen Lucia Specht kennen und die ist fest entschlossen, bei der Polizei Karriere zu machen. Und dann taucht die Leiche eines Hippie-Mädchens auf und irgendwie hat keiner Interesse, sich um diese junge Frau und ihren Tod zu kümmern. Und jetzt ist für Lucia dieser Moment gekommen, dass ihre Kolleginnen und sie beweisen können, dass sie das Richtige machen und dass sie ihren Job auch ernst nehmen. Und damit bringen sie sind völlig unbewaffnet in der Zeit noch bei der Polizei als Frauen, selber in Gefahr. Und sie handeln sich auch ganz schön Ärger mit den Vorgesetzten ein. Und das Tolle an diesem Buch ist, dass Matthias Berg einmal diesen spannenden Kriminalfall erzählt, uns aber auch in die Zeit eintauchen lässt, sodass man alles nochmal vor dem inneren Auge erlebt. Die Musik, die Mode, wie war das Verhältnis zwischen Mann und Frau? Und jede Seite in diesem Buch ist ein absoluter Genuss. Man sollte am besten, finde ich, direkt beide Lieferbahnteile kaufen und den dritten beim Buchhändler vormerken.
Jetzt habe ich nur ein Problem. Mit welchem dieser drei Empfehlungen soll ich denn jetzt anfangen? Das waren ja alles sehr überzeugende Empfehlungen. Ah, das mache ich mal mit mir selber aus und jeder, der uns zugehört hat, auch. Das waren Empfehlungen von Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Haben Sie ganz herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.
Ja, ebenso. Danke Ihnen. Tschüss.